Den heutigen Predigttext finden wir in 1. Mose 10 und ich lese uns die ersten 14 Verse. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Die Söhne Gomers aber Aschkenas, Riphat und Togarma. Und die Söhne Javans, Elisha, Tarsis, die Ketea und die Dotaniter. Von diesen haben sich auf dem Gebiet der Heiden verteilt, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Und dies sind die Söhne Hams, Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. Und die Söhne Kuschs, Seba, Havila, Sabta, Ragma, Sabtecha und die Söhne Ragmas, Sheba und Dedan. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, so wie Erek, Akkad und Kalne im Land Sinea. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninevi, Rechobot-Ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Ninevi und Kelach, das ist die große Stadt. Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und Naphtuchiter und auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtoriter.
Das war heute ein besonderes Abenteuer, sich durch diesen Text hindurchzulesen. Vielen Dank für diese unfallfreie Lektüre. Ist es ein Predigttext? Ich hoffe, es wird deutlich werden. Und ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mir heute vielleicht 5 Minuten mehr Zeit geben, weil wir das gesamte Kapitel im Zusammenhang darstellen müssen, sonst versteht man es nicht. Aber ich hoffe, dass Sie genauso viele Überraschungen in diesem Text entdecken, wie ich bei der Vorbereitung entdecken durfte. Woran liegt das eigentlich, dass die Bibel immer wieder so erstaunlich aktuell ist, so überraschend aktuell, oftmals erschreckend aktuell? Ihre eigene Antwort darauf lautet, hier spricht Gott aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Und man könnte sagen, je ewiger, umso aktueller. Denn Gott ist nicht eingebunden in unsere Zeit. Und deshalb gibt er der Lektüre seines Wortes auch immer eine besondere Verheißung. Er sagt zum Beispiel in Jesaja 66, Vers 2b, ich will den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Der mein Wort gewissermaßen mit zitternden Händen, mit Ehrfurcht öffnet, weil er weiß, dass ich dort zu ihm reden werde. Und 11 Kapitel davor in Jesaja 55 sagt Gott über sein Wort, dass es immer wirkt, denn gleich wie Jesaja 55,10 der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Vergleichen wir das mit unseren Schreiberzeugnissen. Alle unsere Schreiberzeugnisse und Lebensäußerungen tragen notwendigerweise den Geruch unserer Zeit. Sind irgendwie daran gebunden und gefesselt. Und selbst wenn künftige Generationen noch etwas davon lernen können, so wie wir ja auch von früheren Epochen lernen, und deswegen ist es ja etwas spannend, auch alte Briefe zu lesen, trotzdem bleibt es der Zeit verhaftet. Es hat die Patina unserer Epoche, wenn Sie so wollen. Und einer der großen hermeneutischen Fehler der Bibelkritik besteht darin, dass die Bibelkritik die biblischen Texte vor allem als Produkte religiöser Menschen betrachtet, die ihre eigenen Erfahrungen hier zum Ausdruck gebracht haben. Und der entscheidende Schlüssel zum Verständnis dieser Bibeltexte wäre dann die jeweilige Zeit. Was für Zeitgenossen waren sie? Was dachte man damals? Also, was können wir von den Leuten erwarten? Natürlich ist da auch etwas Wahres dran. Die Bibel wurde von realen Menschen aufgeschrieben, die selbst zu einer bestimmten Epoche gehörten. Und deswegen ist das eine interessante Hintergrundinformation, zu verstehen, wie sah damals die Welt aus, als diese Leute schrieben. Ja, aber zugleich gilt, was Paulus etwa in 2. Matthäus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieses Wort kommt eben aus der Ewigkeit, auch wenn Gott es durch Menschen aufschreiben ließ. Gott spricht aus der Ewigkeit und ist darum mittendrin in jeder Epoche. Das ist das Wunder. Wir sind Kinder des 20. und 21. Jahrhunderts. Gott ist der Vater der Ewigkeit. Und sein Versprechen sagt, dass in diesem Buch wir ihm begegnen. Ewigkeit. Und zugleich spricht dieser göttliche Autor aus der Ewigkeit mitten hinein in die menschliche Geschichte. Ewigkeit trifft auf Geschichte und das schlägt Funken. Also Gott beschränkt sich nicht auf allgemeine Thesen. Gott beschränkt sich in der Bibel nicht auf prinzipielle Aussagen. Gott beschränkt sich auch nicht nur auf den Umgang mit unserem Innenleben. Darauf geht er auch ein, aber darauf beschränkt er sich nicht. Unser Seelenleben und wie dem aufgeholfen werden kann, sondern Gott berichtet echte Geschichte, wie in dieser Völkertafel heute. Gott bewertet echte Geschichte. Gott prophezeit künftige Geschichte und Gott macht letztlich selbst diese Geschichte. Deswegen kann er sie ja auch punktgenau vorhersagen. Das enthebt natürlich die handelnden Personen nicht ihrer Verantwortung, dass Gott Geschichte macht. Sie werden auch von Gott zur Rechenschaft gezogen für ihre Verantwortung, für das, was sie tun. Und auch für alle Entscheidungen der kommenden Woche werden die Entscheider einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Auch vor dem Volk, aber noch mehr vor Gott. Aber diese Geschichtsmächtigkeit Gottes nimmt der Entscheidung aller Menschen die letzte Macht, die uns Furcht einflößen könnte. Auch wenn der Schaden, den Menschen anrichten, zwischenzeitlich massiv und schmerzvoll sein kann. Wir wollen im Gebet nicht vergessen die Gemeinde von Bruder James Coates in Kanada, in Alberta. Sie wissen, das ist der Pastor, der für mehrere Wochen ins Gefängnis gehen musste, weil die Gemeinde nicht bereit war, massive Einschnitte des Staates in ihrem Gottesdienst zu dulden. Und er ist inzwischen ja, wie wir dankbar erfahren haben, aus dem Gefängnis heraus. Aber in dieser Woche ist dann Folgendes passiert. Eines sehr, sehr frühen Morgens rückten dann die Behörden an, wohl die Polizei in Verbindung mit den Gesundheitsbehörden. Und in einer Nacht- und Nebelaktion haben sie einen dichten Zaun um dieses Kirchengebäude herumgezogen. Sie haben die Kirche abgeriegelt. Und wenn die Gemeinde nun zu ihrer Kirche kommt, ist sie ausgeschlossen aus ihrer Kirche durch einen Zwangszaun, den der Staat um diese Kirche herum gebaut hat. Auch dafür muss er sich vor Gott verantworten. Auf den ersten Blick die Mächtigen oftmals übermächtig. Und wir fragen uns, was die Geschwister heute Morgen tun werden, in wenigen Stunden, wenn sie an ihrem Sonntag vor dem gewissermaßen eingezäunten Gemeindegebäude stehen. Und man möchte ihnen das zurufen, auch um uns selbst damit Mut zu machen, was Jesaja in Kapitel 40, Vers 15 schreibt, siehe die Völker, und das gilt für alle Machtstrukturen und für alle Herrscher, von denen diese Völker gelenkt werden, das gilt für alle Könige und Präsidenten und Kanzler und Generäle, siehe die Völker, sie sind wie ein Tropfen am Eimer, Jesaja 40, 15. Die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer und um diese Völker geht es nun heute in der Fortsetzung unserer Genesis-Reihe. Nachdem wir die Völker zunächst mal aus der Perspektive Noahs gesehen haben, nachdem wir vor allem Noah und seine Familie durch die Sintflut begleitet haben, kommen wir nun heute ganz unweigerlich, wir kommen daran nicht vorbei, zu diesem verwirrenden Kapitel 10, zu der sogenannten Völkertafel. Und wir überschreiben das mit dem Titel Die Völker vor Gott, die Völker vor Gott, wenn Sie mitschreiben. Der Blick in die Literatur zeigt, dass manche verdienstvollen Predigtbände an diesem Kapitel leider vorbeigehen. Also die Predigten von Lüthi zur Urgeschichte, von Helmut Thielicke etwa, denen wir ganz viel schon an Einsichten verdankt haben, die schweigen an dieser Stelle. Ein lieber Mitarbeiter, der zurzeit in Süddeutschland unterwegs ist, schrieb mir, es gibt nicht viele, die über diesen Text gepredigt haben. Und dann schickte er mir zwei Links, bei denen ich nochmal nachhören konnte. Wie sieht Gott die Völker dieser Welt? Das ist aber eine wichtige Frage. Und darum geht's, wenn Sie sich diesen Refrain angucken, der sich durch den Text hindurchzieht, in Vers 5 und Vers 20 und Vers 31. Von diesen haben sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, Vers 5, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Vers 20, das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen und Sprachen, ihren Ländern und Völkerschaften. Und dann nochmal Vers 31 über die Nachkommen Sems, das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften. Darum geht's, die Völker vor Gott. Wie sieht Gott die Völker? Vier Begriffe tauchen hier auf. Das wichtigste Wort Völker, das wird im griechischen Text übersetzt mit ta etne. Daher kommt unser Wort für Ethnie, ethnisch. Die Völker, Gui im Singular, Guyim im Plural, das ist die Völkerwelt. Und dann steht hier der Begriff für Länder. Dann der Begriff für Sprache, da geht es also auch um die kulturelle Identität. Und schließlich der Begriff für Stämme im Singular Mishpacha. Daher kommt das Wort für Mishpoke, das wir alle kennen, ja? Das Geschlecht, der Clan, der größere Stamm, die Mishpoke, Mishpacha im Hebräischen. Und was wir hier haben in diesem 10. Kapitel, ist noch keine ausgefeilte Staatstheorie, aber wir haben diese Begriffe, die menschliche Gemeinschaften beschreiben. Menschliche Gemeinschaften, die verbunden sind durch gemeinsame Volkszugehörigkeit, durch gemeinsame Sprache, also Kultur, durch einen gemeinsamen Lebensraum und durch eine Verantwortungsgemeinschaft, an der sie teilhaben. Das wird deutlich. Und nun die Frage ist, welchen Blick sollen wir nach Gottes Willen auf die Völker dieser Welt haben? Welche Perspektive sollen wir für unser eigenes Volk haben? Schon die Kinder werden ja in der Schule massiv mit dieser Frage konfrontiert. Und fast jede Weltanschauung will ein ganz bestimmtes Verständnis der Völkerwelt durchsetzen und vermitteln. Der Neomarxismus, der den Mainstream in unserer Gesellschaft bestimmt, zielt auf eine Abwertung der Bedeutung des einzelnen Volkes und der Nationen. Ja, das ist eigentlich ein Urärgernis des Marxismus, die Nationen. Stattdessen propagiert man die Internationale. Auch in dem berühmten Kampflied der sozialistischen Bewegung, da werden die Völker zwar noch angesprochen, Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Also es geht um die Internationale. Und die Globalisierung versteht sich als Projekt letztlich zur Überwindung der Völker und der Nationalstaaten. Das sehen wir übrigens auch daran, wie sich das Verständnis Europas gewandelt hat in den Jahrzehnten seit der Gründung. Ja, der damals noch Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, so hieß das mal, EWG, als sie 1957 in Brüssel gegründet wurde. Man sprach von einem Europa der Vaterländer, die ihre Souveränität behalten sollen, auch ihre Budgethoheit übrigens. Und inzwischen erleben wir seit vielen Jahren eine Kampagne, die den Vaterländern immer mehr Rechte wegnehmen will, um sie in das große Europa zu integrieren. Und wenn irgendwo eine deutsche Flagge gehisst wird vor einer Behörde, muss möglichst, achten Sie mal drauf, sofort die blaue Europafahne dabei sein. Und der staatliche Sender, der Deutschlandfunk, der schloss früher sein Programm immer um Mitternacht. Ich habe das oft gehört, dann kam so die letzte Nachrichtensendung mit den Kommentaren. Und dann schloss das Programm des Deutschlandfunkes über Jahrzehnte hinweg um Mitternacht mit der deutschen Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit. Seit Januar 2007. Seit Januar 2007 endet das Programm nicht mehr mit der Nationalhymne, sondern mit der Europahymne. Das war ein massiver Einschnitt. Es wird zunächst Einigkeit und Recht und Freiheit gespielt und dann kommt zum Abschluss immer hinterher dieser Ausschnitt aus der 9. Symphonie von Beethoven, Freude, schöner Götterfunken, also das, was man als Europahymne bezeichnet. Damit endet jeder Tag im Deutschlandfunk. Das ist Programm. Und immer wieder taucht die Behauptung auf, die Nationalstaaten, also die gemeinsame Kultur, die gemeinsame Sprache seien erst eine späte Entwicklungsstufe. Das sei entstanden im Gefolge der Französischen Revolution und man müsse jetzt doch dieses Ziel verfolgen, die Nationalstaatlichkeit mehr und mehr zu überwinden durch eine globale Machtkonzentration. Nur so könnten die Probleme dieser Welt noch gelöst werden. Die biblische Endzeitperspektive zeichnet ebenfalls das Bild einer umfassenden Globalisierung mit zentraler, totalitärer Regierung der ganzen Welt, Offenbarung 17 und 18. Und man fragt sich, gibt es da nicht manche Ähnlichkeiten zum viel diskutierten Great Reset? Umso wichtiger ist es für uns zu verstehen, wie Gottes Wort die Völker sieht und welche Ziele Gott mit den Völkern verfolgt. Denn auch wir sind ja Teil eines speziellen Volkes. Wir sind Teil einer speziellen Nation und zugleich gehören wir Christen zusätzlich zu einem weltweiten Volk, das jetzt schon über alle Grenzen, Sprachen und Nationen hinweg miteinander verbunden ist seit Pfingsten, erkoren aus allen Völkern doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Die Gemeinde Jesu ist das größte Globalisierungsprojekt seit Pfingsten. Aber zugleich leben wir als Gemeinde mitten in dieser Welt. Und wir leben als Bürger mitten in unserem Volk. Wir haben einen Personalausweis, wir haben leider eine Steuernummer. Und wir tragen vor Gott eine Verantwortung dafür, wie wir uns unserem Volk gegenüber und wie wir uns in dieser Völkerwelt verhalten. Ihr seid das Salz der Erde. Und dafür gibt Gott uns nun in diesem 10. Kapitel eine herausfordernde Perspektive, eine biblische Sicht auf die Völkerwelt. Und ich kann hier nur einige Linien davon aufzeigen. Helmut Frey, der Alttestamentler, hat die Perspektive dieses Kapitels bereits 1940 folgendermaßen zusammengefasst. 1940. Was hier aufgedeckt wird, sagt er, sind Menschheitsbestrebungen zur Einheit, zur Vermassung, zur Zentralisation, zum Imperialismus, zur Weltbeherrschung, zur Macht- und Selbsterlösung. Das findet man hier. Und diese Bestrebungen, sagt er, in denen böse Mächte wirksam sind, liegen im Kampf mit dem gottgeordneten Streben zur Differenzierung, zur Verzweigung, zur Lösung gottgesetzter Einzelaufgaben. Also zusammengefasst könnte man sagen, der Mensch strebt nach Diktatur, aber Gott will Freiheit schenken und Differenzierung. Und darum gibt er uns dieses Bild der Völker. Was erkennen wir darin? Die ersten 5 Verse zunächst. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Die Söhne Gomers aber Aschkenas, da kommen die Aschkenasen, Riphat und Togarma. Und die Söhne Javans, Elisha, Tarsis, die Kittäer und die Dulaniter. Von diesen haben sie sich auf die Gebiete der Heiden verteilt. Das Erste, was wir hier entdecken, ist die Verwandtschaft der Völker. Erstens die Verwandtschaft der Völker. Das wurde bereits angekündigt in Kapitel 9, 19. Ich empfehle immer, legen Sie, wenn irgend möglich, Ihre Bibel daneben, bringen Sie Ihre Bibel mit. Ich werde trotzdem versuchen, die Verse langsam genug zu lesen, damit Sie die in jedem Fall auch verstehen. Aber ich empfehle sehr, die Bibel immer dabei zu haben. Vers 9, 19. Von diesen 3 Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Die ganze Erde. Alle Völker kommen aus dieser Wurzel der Noah-Familie. Die Verwandtschaft der Völker ist das Erste, was wir hier entdecken. Und wir finden das dann zusammengefasst nochmal am Ende unseres Kapitels im Vers 32. Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern. Und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Das ist der erste Befund, die Verwandtschaft der Völker. Und so hat es Paulus dann später auch vertreten vor dem intellektuellen Forum seiner Zeit auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17, 26 in seiner Rede vor den Philosophen und Politikern. Da sagt er, Apostelgeschichte 17, 26, und er, Gott, hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen. Aus einem Blut jedes Volk der Menschheit. Das bestätigt also der Apostel in Apostelgeschichte 17, Vers 26 ganz ausdrücklich. Die Völker vor Gott heißt zunächst einmal die Verwandtschaft der Völker. Das bedeutet eben nicht, dass sie auf engstem Raum zusammenleben. Es gibt von Anfang an diesen Auftrag, sich über die ganze Erde auszubreiten. Das sehen wir in Kapitel 9, Vers 1. Wie gesagt, vertraute Formulierung. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Und dieser Auftrag knüpft nochmal bei dem an, was Gott schon dem Adam gesagt hatte. Ganz am Anfang, im ersten Kapitel, Genesis 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also sie sollen sich ausbreiten. Aber man fragt sich dann natürlich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, aus einer so kleinen Anfangspopulation die heutige Vielfalt der Völker und Nationen zu gewinnen? Das wird ja immer wieder gefragt. Ist es denkbar, dass aus einer kleinen Anfangspopulation die gesamte Menschheit hervorging? Und dazu möchte ich Sie verweisen auf einen Aufsatz von Professor Siegfried Scherer, aus dem ich schon in einem anderen Zusammenhang einmal zitiert habe. Er hat ein Institut an der TU in München und sich auch viel mit Schöpfungsfragen beschäftigt. Und er erklärt in diesem Aufsatz über die Urgeschichte, warum das absolut denkbar ist, dass aus 6 Individuen die Vielfalt der menschlichen Rassen am Ende erwächst. Und er sagt, das Phänomen nennt man Bottleneck oder Flaschenhals. Also der Durchgang einer Population durch einen Flaschenhals, durch einen Populationsengpass, hat auf der einen Seite einen gravierenden Verlust an Variabilität zur Folge. Wenige Individuen können nur wenige Allele aus dem großen Genpool der Ausgangsgruppe tragen. Das ist wahr. Also dieser Flaschenhals war die Sintflut. Ne? Die anderen alle kamen nicht mit durch, aber Noah und seine Familie kamen durch. Und dann fügt er hinzu. Andererseits wurde gerade in neuester Zeit, der Artikel stammt aus dem Jahr 1991, das Verhalten von kleinen Populationen nach einmaligen Flaschenhalsereignissen biologisch untersucht. Und die Ergebnisse sind aufregend. Es zeigte sich, dass nach einer Reduktion, also einer Verkleinerung der Population auf 6 Individuen und nachfolgender schneller Vermehrung, die Variabilität in bestimmten, nicht in allen, aber in bestimmten morphologischen Merkmalen gegenüber der Ausgangspopulation nicht zurückgegangen, sondern deutlich angestiegen war. Das ist ein Phänomen. Er sagt, man hat experimentale Daten von Fruchtfliegen, Hausfliegen, von einem bestimmten Gras, dass die Variabilität in bestimmten Merkmalen gegenüber der Ausgangspopulation nach so einem Bottleneck, nach so einer Bottleneck-Krise gewissermaßen nicht zurückgegangen war, sondern deutlich angestiegen war. Und er sagte, möglicherweise aktivieren solche Ereignisse genetische Mechanismen zur Erzeugung erhöhter Variabilität. Vielleicht hat Gott das gerade genetisch in die Schöpfung gewissermaßen eingestiftet. Und er fährt dann fort, ja, die Beobachtung, dass schnelle Artbildung mit starker morphologischer Divergenz nur nach Populationsengpässen auftritt. Also er sagt, dieses Phänomen, schnelle Artbildung und eine unvorstellbar große Vielfalt, das beobachtet man nur nach solchen Bottleneck-Ereignissen, nach also derartigen Populationsengpässen. Wen das interessiert, dem kann ich den ganzen Artikel gerne mal geben. Und damit will Professor Scherer deutlich machen, dass es grundsätzlich denkbar ist, dass aus einer kleinen Anfangspopulation die gesamte Menschheit hervorging. Das ist also ernst gemeint, dieser Text, das ist kein frommes Märchen aus Israel. Und hier in dieser Verwandtschaft, liegt die eigentliche Medizin gegen jeglichen Rassismus. Alle Völker sind erste Wahl. Alle Völker stammen aus dieser Urfamilie, die der Schöpfer durch die Sintflut bewahrte. Wir brauchen keinen Nachhilfeunterricht im Hinblick auf Antirassismus. Wir haben Genesis 10. Die Verwandtschaft der Völker. Und zugleich mit der Verwandtschaft, und damit kommen wir zum Zweiten, und mit dieser grundlegenden Einheit, hat der Schöpfer die Völker nicht als graue Masse gebildet, nicht als zentralistische Einheitsgesellschaft, sondern trotz der Verwandtschaft der Völker stoßen wir schon sehr früh, und das ist das Zweite, auf die Vielfalt der Völker. Zweitens, die Vielfalt der Völker. Das Ziel von Genesis 10 besteht jetzt nicht darin, dass es von Anfang an klar eine detaillierte, lückenlose Aufstellung alle einzelnen Fakten zu bieten, sondern es geht ausdrücklich darum, eine Überblicksskizze zu präsentieren, damit der Leser die großen Zusammenhänge erkennen kann. Also der Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, er will uns diese großen Linien zeigen, er will uns damit hineinnehmen. Es ist wichtig zum Beispiel auch, wenn Sie dann den Text nochmal im Einzelnen lesen, Vater, wie zum Beispiel in Vers 21, auch Sem wurden Kinder geboren. Vater bedeutet nicht immer der unmittelbare leibliche Vater, sondern kann in bestimmten Zusammenhängen auch Vorfahre bedeuten. Also Großvater oder Urgroßvater und so weiter. Das müssen wir immer mit berücksichtigen. Und die entscheidende Struktur, der entscheidende Aufbau dieses Kapitels ist aber ganz klar. Wir haben die drei großen Nachkommenschaften, die jeweils aus den Söhnen Noahs erwachsen. Ab Vers 2 die Söhne Japhets, ab Vers 5 die Söhne Hams, ab Vers 21 die Nachkommen Sems. Und man muss sagen, diese Tafel ist einzigartig in der Literatur über die Völker. William Albright, er gilt als eine führende Autorität zur Archäologie des Nahen Ostens und er ist wahrlich kein Evangelikaler. Aber William Albright hat über unseren Text Folgendes geschrieben. Er sagt, dieser Text steht völlig einzigartig da in der gesamten antiken Literatur. Er ist ohne auch nur die entfernteste Parallele, selbst verglichen mit der griechischen Literatur, wo wir noch am ehesten den Versuch finden, die Aufteilung der Völker in einem genealogischen Rahmen darzustellen. Und dann weiter, die Tafel der Völker bleibt ein herausragend akkurates Dokument. Zitat Ende, William F. Albright. Und Friedrich Keil, der große Alttestamentler, hat es folgendermaßen formuliert. Er sagt, die Völkertafel ist kein ethnografischer Mythos, kein aus unsicheren Überlegungen und subjektiven Kombinationen geflossener Versuch eines alten Hebräers, den Zusammenhang seines Volkes mit den übrigen Völkern darzustellen, sondern die Völkertafel ist eine auf alte, von den Vätern überkommene Überlieferung sich gründende geschichtliche Urkunde über die Genesis der Völker. Und er nimmt an, aufgeschrieben wahrscheinlich zur Zeit Abrahams, möglicherweise von diesem selbst, das ist nicht auszuschließen. Also, keine strenge Systematik, aber die ganze Vielfalt wird dargestellt. Und jetzt schauen Sie hin, bei den einzelnen Stationen und Strängen werden jetzt verschiedene Kategorien verwendet. Mal werden einzelne Menschen benannt, mal Orte, mal Volksgruppen und auch Söhne, genau wie bei den Vätern, muss nicht immer bedeuten unmittelbare persönliche Nachkommenschaft, sondern Nachfahren. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Also, diese Völkertafel listet zum Beispiel Personen. Wenn wir uns Vers 2 anschauen, die Söhne Jafets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal und so weiter. Magog, das erfahren wir von Flavius Josephus, gründete die Magogiter, die nach ihm benannt sind. Sie werden, so sagt Josephus, von den Griechen als Skythen angesprochen. Und so könnten wir uns jetzt auf die Spur jedes einzelnen Namen begeben, keine Sorge, das werden wir nicht machen. Dann könnte der zweite Gottesdienst heute nicht stattfinden, weil wir noch nicht fertig wären. Aber nehmen wir zum Beispiel mal den Javan aus Vers 2. Javan, das ist die Vorform von Ionien, dieser Name. Und Ionien, wissen Sie, ist Griechenland. Und das passt auch dazu, dass Javan beschrieben wird als Vorfahre unter anderem von dem Elisha in Vers 4. Und die Söhne Javans, Elisha, Tarsis und so weiter. Und was ist Elisha? Die griechische Übersetzung von Elisha ist Hellas. Also Hellas kann ganz Griechenland bezeichnen. Passt wieder. Und etwa in den Iliaden des Homer wird ein Elisha-Volk erwähnt. Das sind nur zwei Beispiele, wie hier in Personen die Vorfahren von Volksgruppen benannt und dokumentiert werden. Personen. Und dann Orte, geografisch, zum Beispiel in Vers 6, Mizraim. Mizraim ist einfach ein hebräischer Name für Ägypten. Hier wird von Ägypten geredet in Vers 6. Personen, Orte und dann werden die Völker gelistet auch als Volksgruppen. Also man könnte sagen personal, geografisch und tribal, Volksgruppen, ab Vers 13 zum Beispiel. Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und die Naphtuchiter, auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtoriter. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het und so weiter. Können Sie zu Hause vor dem Spiegel sich nochmal vorlesen. Also Het zum Beispiel, Het ist der Stammvater der Hittiter. Het, das wurde lange für eine Erfindung gehalten. Warum? Weil man die Hittiter in dem bis dahin bekannten Material nicht gefunden hatte, in den Inschriften und so weiter. Aber vor einiger Zeit wurden neue Quellen dazu entdeckt und plötzlich erweisen sich die Hittiter als eine ganz signifikante antike Volksgruppe, die bis dato einfach noch nicht entdeckt war. Aber hier in Genesis 10 waren sie schon längst festgehalten. So, die Vielfalt der Völker, darum geht es, entspricht dem Reichtum der schöpferischen Gestaltungsfreude. Das ist Gottes Konzept von Vielfalt. Gegen das Uniformierte, gegen den Einheitslook, gegen das Plattmachen der Individualität. Wissen Sie, was uns heute von linken Ideologen als Vielfalt oder Buntheit aufoktroyiert werden soll, ist genau das Gegenteil von Vielfalt. Es ist ein Korsett, es ist die Zwangsjacke einer Einheitsmeinung. das Ausspielen von Schwarz gegen Weiß und Weiß gegen Schwarz und Rot gegen Gelb und Gelb gegen Rot, ich meine das jetzt nicht politisch. Ja, und das hat dazu geführt, dass manche Gemeinden sich schon kaum noch mehr trauen, das alte, wunderschöne Kinderlied, ja, Gott hat alle Kinder lieb, zu singen. Weil dann eben von den verschiedenen Ländern und Hautfarben gesprochen wird. Ne? Und ich bin das Zigeunerkind, zieh mit von Ort zu Ort, auch wenn ich mal im Himmel bin, dann brauche ich nicht mehr fort. Ich trage einen langen Zopf, habe einen spitzen Hut und mein Gesicht, das ist ganz gelb, das steht mir aber gut. Oder noch schlimmer, mit meinem bunten Federschmuck schleiche ich mich durch den Wald. Darf man das überhaupt noch sagen? Sie haben wahrscheinlich dieses jüngste Beispiel aus Berlin mitbekommen. Die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen zur Abgeordnetenhauswahl, Bettina Jarasch, war jetzt im März, in einer Vorstellungsrunde gefragt worden, was sie denn als Kind gern geworden wäre. Und sie antwortete darauf, Indianerhäuptling. Was meinen Sie, was das für eine künstliche Entrüstung gab? Sie haben es vielleicht mitbekriegt. Das ist ja Diskriminierung. Wie kann man heute noch von Indianern, Indianerhäuptling sprechen, obwohl doch wirklich jeder weiß, dass Indianerhäuptling gerade für Kinder total positiv besetzt ist. Trotzdem wurde diese Aussage zum Indianerhäuptling aus dem Videobericht über den Parteitag herausgeschnitten. Und die verhinderte Indianerhäuptlingine, oder wie man das bezeichnen soll, die machte sofort den Kniefall. Sie sagte, ja, ach, das tät ihr leid, sie müssen eben noch viel lernen. Es habe sich um eine unreflektierte Kindheitserinnerung gehandelt. Zerknirschte Selbstkritik. Nun frage ich mich, was wäre eine reflektierte Kindheitserinnerung gewesen? Vielleicht, dass wir uns nachträglich dafür schämen, dass wir Cowboy und Indianer miteinander gespielt haben. Hätten wir alle viel Grund, uns zu schämen. Verstehen Sie, diese begriffliche Tyrannei, die Sie ja auch in der Gender-Zwangssprache sehen, wo man Pausen einlegen muss, Sternchen sprechen muss. Das dient nicht wirklich der Vielfalt, sondern diese begriffliche Tyrannei ist ein primitiver Knüppel, um die Freiheit der Sprache zu unterdrücken und das ist im Ergebnis noch viel wichtiger, um die Freiheit des Denkens letztlich zu unterdrücken. Vielfalt der Völker, das ist etwas völlig anderes. Vielfalt der Völker haben Sie hier. Das ist etwas völlig anderes als eine repressive Diversity. Und diese Vielfalt hat ihre solide Basis in der unzerstörbaren Würde, die der Schöpfer von Anfang an allen Völkern umgelegt und zuerkannt hat. Und jedem einzelnen Menschen innerhalb dieser Völker. Und dann eine dritte grundsätzliche Aussage über Gottes Plan mit der Völkerwelt, die Verwandtschaft der Völker, die Vielfalt der Völker. Drittens die Verteilung der Völker. Darum geht es ja. Und das ist das Fazit des gesamten Kapitels im Vers 32. Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Es geht immer wieder um diese Verteilung. Auch in Vers 5 heißt es, von diesen haben sich auf die Gebiete der Heiden verteilt. Und so ist es bereits angekündigt in 9,17 bzw. 9,19 von diesen drei Söhnen wurde die ganze Erde bevölkert. Die ganze Erde, sie haben sich verteilt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Text hindurch. Verteilung der Völker ist das dritte. Und Kapitel 10 dokumentiert jetzt im Überblick die Umsetzung dieses Verteilungsplans. Nicht alle Ortsangaben sind bis heute hundertprozentig identifizierbar, weil uns einfach bestimmte Informationen fehlen. Aber wenn man diese drei Stränge, diese drei Generationen nach den Noah-Söhnen miteinander vergleicht, dann ergibt sich doch eine gewisse Tendenz, ein geografisches Bild, das man folgendermaßen zusammenfassen kann. Und darin sind sich auch die meisten Kommentare einig. Japhet, das ist die Ausbreitung in nördliche Richtung. Also die indoeuropäischen Völker, einschließlich Persien, Indien. Und diese erstaunliche Verbindung, also indoeuropäisch, die fand im 19. Jahrhundert eine überraschende Bestätigung durch die Sprachwissenschaft. Die Sprachwissenschaft zeigte nämlich auf, dass es zwischen den Sprachen des Ostens und des Westens ganz enge Bezüge gibt aufgrund gemeinsamer sprachlicher Vorfahren. Das Webster Dictionary spricht hier von Indo-European Languages, also von indoeuropäischen Sprachen und macht deutlich, dass das die wichtigste linguistische Familie auf dem Globus sei, welche die wichtigsten Sprachen von Europa verbindet, zusammen mit den indo-iranischen und anderen asiatischen Sprachen und dass im 19. Jahrhundert komparative Studien, also Vergleichsstudien deutlich gemacht haben, dass das, was man indogermanisch oder indoeuropäisch nennt, zurückgeht auf ein gemeinsames sprachliches Erbe. Und so bestätigt die Sprachforschung des 19. Jahrhunderts unfreiwillig die Ernsthaftigkeit unserer Völkertafel, die bei Jafet ebenfalls auf diesen indisch-europäischen Zusammenhang verweist. Nur viele Jahrhunderte früher. Und dann Ham. Also Jafet, Ausbreitung nördliche Richtung. Ham, Ausbreitung in südliche Richtung. Palästinisch-afrikanisches Gebiet, Ägypten, Teile Mesopotamiens, Babylonien, Assyrien bis hin nach Asien. Aber auch das Land Kanaan, hochinteressant, in den Versen 15 bis 19 werden die Grenzen des Landes Kanaan schon mal beschrieben. Diese Verse 15 bis 19 konzentrieren sich darauf und sagen die Grenzen schon mal voraus, die Israel dann erobern wird. Kanaan, Vers 15, aber zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het, auch den Jebusiter, den Amoriter und Girgasiter und den Heviter, den Arkiter, den Siniter, den Avaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Und danach breiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon an, bis dahin, wo man von Gera nach Gaza kommt, nach Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim hin, bis nach Lascha. Das ist schon mal das Land Kanaan im Überblick dargestellt. Und dann Sem. Jafet nördlich, Ham südlich. Und dann haben wir Sem, den Mittleren Osten, Syrien, die nordmesopotamische Region, weite Teile Arabiens. Mittlerer Osten, Syrien, nordmesopotamische Region, weite Teile Arabiens. Und nochmal, der Anspruch besteht nicht darin, eine exakte Landkarte zu zeichnen. Also es fehlen biblisch so bedeutsame Länder wie Edom, Moab, Ammon, aber es geht um Tendenzen im Überblick. Und es ist zugleich sehr sorgfältig. Es ist auffällig, dass die Quelle insgesamt 70 verschiedene Orts- und Namensangaben macht. Nimrod ist hier ausgenommen. Der steht nicht für eine bestimmte Region oder Volksgruppe. Das ist ein ganz persönliches Projekt, sehen wir gleich noch. Und diese 70 sind ein weiteres Indiz für eine exemplarische, also für eine beispielhafte Auswahl. Warum ausgerechnet 70? Nach Personen, Orten, Volksgruppen. Die Zahl 70 hat in der Bibel eine ganz besondere symbolische Bedeutung. Zum Beispiel das Haus Jakob kam mit 70 Seelen nach Ägypten. Genesis 46. Die 70 Jahrwochen in der Prophetie Daniels. 70 Älteste, die in der Wüste berufen worden sind, 4. Mose 11. 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. 70 Ortsnamen, die hier für die Völker stehen und Personennamen und Stammesnamen. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Im Hebräischen 70, das ist nochmal massiv gesteigert. Also völlige Vollständigkeit. Völlige Vollständigkeit. Und möglicherweise will Gott hier sagen, alle Völker dieser Erde, und dafür stehen beispielhaft die 70 als Zahl der Vollkommenen, alle Völker dieser Erde gehören Gott. Und die gesamte Völkergeschichte steht unter seiner Kontrolle. Es ist seine Welt, es ist die Welt unseres Vaters. Und so sagt es Psalm 24, Vers 1 auch, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die gesamte Erde, die gesamte Welt, alle Völker. Und darum Verteilung, die Verteilung der Völker. Gott hat genug Platz für alle. Natürlich kennt der Schöpfer seine Menschen, natürlich weiß er um ihre Gefährdung. Er weiß um unsere Neigung, den anderen zu unterdrücken und der eigenen Machtgier zu frönen. Darum Verteilung. Und so kann auch die ganze Erde gestaltet werden. Der gesteigerte Ausdruck, wissen Sie, dieser menschlichen Machtbesessenheit und Gier ist ein totalitäres Denken. Und totalitäres Denken, erinnern Sie sich an das Zitat von Professor Helmut Frey, drängt immer auf Zentralismus. Und deshalb wird der endzeitliche, antichristliche Staat, der sich gegen Gottes Volk richtet, totalitär sein. Er wird zentralistisch sein, Offenbarung 17 und 18. Und es war eine wichtige Entscheidung der Gründergeneration unserer Bundesrepublik. Und es ist in diesen Tagen besonders wichtig, daran zu erinnern, dass sie sich für einen sogenannten antitotalitären Konsens entschieden hatten. Antitotalitär. Dieses Konzept des antitotalitären Konsenses, grob gesprochen, geht zurück auf die jüdische Philosophin und Soziologin Hannah Arendt. Und Hannah Arendt hat sehr nachvollziehbar gezeigt, wann wird totalitäre Herrschaft möglich, wo man Menschen in Angst versetzt
wo man Menschen gefügig macht, um ihnen die Freiheit zu rauben. Wo man Menschen in Angst versetzt, wo man sie gefügig macht, um ihnen die Freiheit zu rauben. So zeichnet das Hannah Arendt. Und darum muss ein Volk sich schützen gegen jedweden totalitären Anspruch. Gegen jedwede unkontrollierte Machtkonzentration. Sei es von links oder von rechts, völlig egal. Und es muss uns zu denken geben, dass in unserer Gesellschaft dieses Konzept des antitotalitären Konsenses weitgehend ausgetauscht worden ist gegen ein Konzept, das in der ehemaligen DDR propagiert wurde. Und den Begriff kennen Sie wieder. Das ist der sogenannte antifaschistische Konsens, der sich nur in eine Richtung wendet. Aber Gott will die antitotalitäre Verteilung der Völker. Und die Völkertafel dokumentiert, dass Gott auch nach der Sintflut den Völkern Freiheit und Entfaltung gewähren wollte in Verantwortung vor Gott, und deshalb ordnete er ihre Verteilung an. Und wie wichtig Gott diese Verteilung der Völker war, unterstreicht ein besonderer Name in Vers 25, Peleg. Schauen Sie hin, und Eber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Also, da ist zunächst von Eber die Rede. Übrigens, im Hebräischen ist dieser Begriff Eber ganz eng verbunden mit dem Wort für Hebräer. Das ist hier also auch schon angelegt. Und einer von Ebers Söhnen heißt nun Peleg. Das hebräische Nomen Peleg bedeutet so viel wie Teilung, Aufteilung, Spaltung. Peleg. Einige Ausleger sehen darin einen Hinweis auf die sogenannte Kontinentaldrift. Interessante Idee, sie beziehen sich auf diese geologische Theorie, wonach ein ursprünglicher Urkontinent innerhalb eines gewissen Zeitraumes in die heutigen Kontinente allmählich auseinandergebrochen sei. Das wird diskutiert im Konzept einer sogenannten Plattentektonik. Und dann wird Vers 25 verstanden als Hinweis, dass dies zur Zeit Pelegs geschehen sei, also in der fünften Generation nach Noah. Diese Deutung ist grundsätzlich denkbar, wahrscheinlicher noch, ist aufgrund des Kontextes folgendes, dass hier mit dieser Teilung, einfach weil der Zusammenhang es naheliegt, schon auf das Geschehen von Genesis 11 angespielt wird. Wissen Sie, die Zerstreuung der Nationen, kommen wir nächsten Sonntag dahin, die Verwirrung der Sprachen, die Aufteilung der Erdbevölkerung. Wahrscheinlich ist das hier damit gemeint. Wahrscheinlich weist Vers 25 schon auf das Geschehen der babylonischen Sprachverwirrung hin, die deshalb nötig wurde. Warum wurde es nötig? Weil es massive Versuche gab, Gottes Plan der Verteilung der Völker zu verhindern. Massive Versuche. Und einer der Protagonisten, die diese Verteilung der Völker, die Gott will, leidenschaftlich bekämpft haben und verhindern wollten, war ein Mann namens Nimrod. Und das bringt uns nun zu einer vierten Aussage, mit der Gott die Situation der Völker bewertet. Die Verwandtschaft der Völker, die Vielfalt der Völker, die Verteilung der Völker und viertens die Vermessenheit der Völker. Die Vermessenheit der Völker. Sehr früh hatten sich mutwillig diesem Auftrag der Verteilung entgegengestellt. Das sehen wir nächste Woche in Genesis 11, Vers 4. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Verstehen Sie, das war die Gegenbewegung. Das war die zentralistische Gegenbewegung. Die Motive sehen wir uns nächsten Sonntag an. Und Genesis 11 wird nun zeigen, wie dieser rebellische Plan von Gott zunichte gemacht wird, sodass es schließlich doch zur Ausbreitung kommt, die in Kapitel 10 geschildert wird. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Entdeckung. Chronologisch, also von der Abfolge her, kommt Kapitel 11 vor Kapitel 10. Aber das ist typisch für die hebräische Berichtsweise. Kapitel 10 gibt gewissermaßen einen Überblick über die Aufteilung der Völker, und Kapitel 11 erklärt dann nochmal im Nachhinein, wie Gott das praktisch auf den Weg gebracht hat. Also Kapitel 10 schildert uns das Ergebnis der Aufteilung der Völker, und Kapitel 11 erklärt dann, wie Gott das gewissermaßen initiiert hat. Aber schon hier in Kapitel 10, und das ist nochmal hochspannend, da begegnen wir einem Machthaber, einem Machthaber, der offensichtlich zu den Drahtziehern gehörte, die das globale Babel-Projekt betrieben. Diesen Great Reset der Urzeit, der aus freien Völkern unterdrückte Knechte einer Weltherrschaft machen wollte. Das gab es schon damals. Und es wurde angeführt von jenem Mann, der sich ja als einzige persönliche Geschichte in dieser Völkertafel findet. Also kein anderer taucht in dieser Weise als kurze biografische Geschichte auf. Völlige Ausnahme. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Nimrod in der frühen Völkergeschichte eine herausragende Rolle spielte. Weil er diese Ausnahmestellung auch in dieser Völkertafel annimmt. Dass er versuchte, in die Völkergeschichte einzugreifen. Und dadurch wurde er zu einem Prototypen, zu einem Paradebeispiel für die Vermessenheit der Völker, mit der die Völker gegen den Plan ihres Schöpfers aufbegehren und Sturm laufen. Vermessenheit. Bei Nimrod ist diese antigöttliche Vermessenheit schon in seinem Namen dokumentiert. Rebell, kann man das übersetzen, Rebell oder Empörer. Vielleicht war das auch seine Selbstbezeichnung. Ich bin Nimrod, der Rebell. Der Text qualifiziert ihn als ersten Gewalthaber auf Erden. Schauen wir uns das noch an, ab Vers 8. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger, es war sprichwörtlich geworden, daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreichs war Babel, sowie Erech, Akkad und Kalne im Land Chinia. Nimrod. Erster Gewalthaber, da steht im Hebräischen das Wort Gibor. Gibor, und das heißt der Mächtige. Den Begriff kannten wir schon von den sogenannten Riesen auf Erden aus Kapitel 6, Vers 4. Und Jesaja 9, Vers 5 wird diesen Begriff des Gibor dann auf den Messias anwenden. El Gibor, Gott Held. Der Messias wird der Held sein, Jesus wird der Held sein. Und hier wird Nimrod Gibor genannt. Das ist die leidenschaftliche Pervertierung dieses Heldentums, das sich gewissermaßen in der Gegenspiegelung gegen Gott richtet. Ein Heldentum, das in einer perversen Anmaßung den göttlichen Plan bekämpft und den göttlichen Auftrag verleugnet. Und so wird Nimrod zum Prototypen für die Vermessenheit der Völker, die dem lebendigen Gott trotzen wollen bis heute und die damit, ohne es zu wissen, ihren eigenen Untergang betreiben. Das Tyrannentum, haben wir gesehen, war sprichwörtlich, wie Vers 9 sagt. Und in diesem Zusammenhang meint großer Jäger nicht einfach eine sportliche Begabung. Das wäre sinnlos, hier zu sagen, der konnte eben besonders gut Tiere jagen. Welchen Sinn hätte es, im Rahmen der Völkergeschichte zu erwähnen, dass Nimrod ein geschickter Förster war, sage ich mal. Nein, das Objekt seiner Jagd waren Menschen. Ein Jäger vor dem Herrn. Menschen, die er benutzte für seine totalitären Pläne oder die er fertig machte, wenn sie diesen Plänen im Wege standen und die er ausschaltete. Und so baut Nimrod sein Imperium. Hier begegnen wir zum ersten Mal in der Bibel dem Wort Königreich. Hochinteressant, das klassische Wort für Königreich. Malkut steht da im Hebräischen, also wo die griechische Bibel dann übersetzt Basilea. Das erste Mal Königreich. Die Basis seiner Macht wird die Stadt Babel als Zentrum eines globalen Apparates. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, dem Nimrod dann eine Prachtstadt nach der anderen hinzufügt. Wie geht's weiter? Das Zentrum war Babel, sowie Erech, Akkad, Kalne im Land Chinia. Von diesem Land aus zog er nach Assur und baute Ninive, Rechobot-Ir, Kelach, dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt, die damals offensichtlich als sehr bombastisch bekannt war. Das erste Weltimperium. Und das bildet nur den Auftakt einer antigöttlichen Babel-Tradition. Nimrod baut Babel, Nebukadnezar baut Jahrhunderte später Babylon. Und der Antichrist wird schließlich das finale Babel zum Ort seines Thrones küren, bevor er wie die Vorgänger im Gericht des allmächtigen Gottes zugrunde gehen und auf ewig verdammt werden wird. Und dann haben wir hier noch den Hinweis auf Ninive. Ninive, Vers 12. Ninive wurde zur Hauptstadt der Assyrer, die sich im Geiste Nimrods als brutale Folterknechte der Geschichte hervortaten. Die Annalen der alten Geschichte bieten uns reichhaltiges Material zu den Brutalitäten der Assyrer, unter denen das Herausschneiden der Zunge noch zu den harmloseren Praktiken zu zählen war. Die Völkertafel hält diesen Nimrod fest als den Urtypos menschlicher Machtgier. Macht um ihrer selbst willen, Macht um Macht zu haben. Nimrod als der Inbegriff totalitärer Selbsterhebung, den Zerstörer der Freiheit seiner Untertanen. Getrieben von rücksichtsloser Ruhmsucht, etabliert dieser Nimrod, wie das Kröker in seinem Kommentar 1958 schreibt, etabliert er, ich zitiere Kröker, eine Tyrannenherrschaft, unter deren Joch die Zeitgenossen verelendeten und verbluteten. Kein Menschenleben war zu teuer, kein Opfer eines Volkes zu groß. Ich würde hinzufügen, kein Kollateralschaden an Alten und Kindern zu verzweifelt, wenn es galt, die Herrschsucht einer gekrönten Nimrod-Seele zu befriedigen. Wenn es galt, die Herrschsucht einer gekrönten Nimrod-Seele zu befriedigen. Aber Gottes Wort entlarvt diese Vermessenheit mit einem kleinen, zweimal eingefügten Zusatz. Und auf den will ich Sie hinweisen. Schauen Sie, er war ein gewaltiger Jäger, steht hier in Vers 9, vor dem Herrn. Und das wird sogar nochmal in diesem Sprichwort festgehalten, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Was bedeutet das hier? Es bedeutet, dass auch der Mächtigste nicht entfliehen kann. Er ist festgehalten vor dem Herrn, festgenagelt vor dem Herrn, vor jener heiligen Instanz, vor der jeder von uns sein Leben verantworten muss. Jeder. Jeder Nebukadnezar, jeder Nimrod, jeder. Und so bedrückend und so deprimierend die anderen Aussagen über Nimrod sein mögen, so tröstlich und so erleichternd ist dieser kleine, aber entscheidende Zusatz. Lifne Yahweh, letztlich vor dem Angesicht Gottes. Das steht hier zweimal. Und das gilt. Und das heißt, auch die Wege der Nimrods enden in Gottes heiligem Gericht. Auch die Wege aller Nimrods enden in Gottes heiligem Gericht. Die Völker vor Gott. Das heißt, auch alle Mächtigen und alle Ohnmächtigen müssen sich beugen, Lifne Yahweh, vor dem Herrn. Und bereits hier auf dieser Erde, die immer noch Gottes Welt ist, es ist die Welt unseres Vaters und sie gehört niemandem sonst, muss alle Vermessenheit der Völker am Ende scheitern. Kröker sagt es zu unserer Stelle so, denn bisher hat noch kein Welteroberer eine dauernde Weltmonarchie zu schaffen vermocht. Jeder scheinbar gelungene Versuch überlebte kaum seinen Gründer. Ihr Evangelium verhieß zwar den Frieden, aber ihr Kommen brachte immer das Schwert. Dann verwaisten die Kinder, dann weinten die Mütter, dann brachen die Herzen der Alten. Zitat Ende. So viele Kollateralschäden. Aber welche Hoffnung bleibt dann den Völkern? Diese Frage erhebt sich am Ende mit bedrückender Logik. Welche Hoffnung bleibt den Völkern, nachdem wir diese Völkertafel behutsam miteinander abgeschritten sind, so gut das eben in dieser begrenzten Zeit möglich war. Und dabei entdeckten wir die Verwandtschaft der Völker, trotz dieses kleinen Beginns, dieses Bottleneck-Beginns durch den Flaschenhals der Sintflut hindurch, hat Gott die Völkerwelt aber mit einem großen Reichtum ausgestattet, die Vielfalt der Völker. Und Gott hat den Völkern einen Weg der friedlichen Koexistenz gezeigt, durch die Verteilung der Völker. Aber als Antwort zeigt sich wieder und wieder bis heute die Vermessenheit der Völker, die sich ihrem Schöpfer zu widersetzen versuchen. Und Nimrod ist nur die Spitze des Eisbergs, nur eine kleine Spitze. Was ist Gottes letztes Wort hier in diesem Kapitel? Es gibt eine stille Klammer. Es gibt eine stille Klammer, die dieses Kapitel 10 umschließt und die man leicht überlesen kann. Und diese Klammer ist folgende. Ich zeige es Ihnen in Vers 1 und in Vers 32. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Vers 32, zweiter Teil. Und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Nach der Sintflut. Das ist diese Klammer. Da kann man sagen, das ist doch klar, das muss man doch nicht eigens betonen. Klar ist das hier nach der Sintflut, die wurde ja davor geschildert. Warum diese Klammer? Wissen Sie, es ist, als ob der Herr uns sagen wollte, sieh hin. Sieh hin. Die Völkergeschichte in ihrer ganzen Verworrenheit, die Völkergeschichte in ihrem selber verschuldeten Chaos ist nur möglich, weil ich nach der Sintflut weitergemacht habe. Mit dir, mit euch, mit der Völkergeschichte. Ich habe noch einmal angefangen, sagt Gott, nach der Sintflut. Und ich werde diesen begonnenen Weg auch zum Ziel bringen. Nicht die Vermessenheit der Völker hat das letzte Wort, sondern die Vollendung der Völker. Das steht am Schluss. Die Vollendung der Völker. Und wenn wir dann vom ersten Buch der Bibel zum letzten gehen, Offenbarung, dann sehen wir dort im letzten Buch, in Kapitel 15, den Thron Gottes. Und dann sind die Völker immer noch dabei. Nach der Sintflut, das hat lange gehalten. Der Faden von Gottes Gnade ist nicht gerissen. Offenbarung 15. Und hören Sie, was dort in Vers 3 und 4 steht. Und dann wird von ihnen gesagt, und sie singen das Lied Moses, dem Knecht Gottes, und das Lied des Lammes, also von Jesus, und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Alle Völker. Was hier passiert? Was hat die Völker, und das heißt die einzelnen Bekehrten aus den Völkern, denn so Gott loben können nur die einzelnen Bekehrten aus den Völkern. Was hat die so verändert, dass sie jetzt dort sind, wo sie hingehören, nämlich vor dem Thron des heiligen Gottes? Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Was ist da passiert? Das sehen wir an einem der beiden Lieder, das sie singen. Sie sangen das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Sie singen das Lied von Jesus. Von Jesus, dem Retter. Von Jesus, der seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat nach seiner Auferstehung, machet zu Jüngern alle Völker. Das Lied des Lammes. Und vielleicht wird dieses Lied einen ähnlichen Text haben wie jene Verse, die Christian Gottlob Barth gedichtet hat. Der du in Todesnächten erkämpft das Heil der Welt und dich als den Gerechten zum Bürgen dargestellt. Jesus bürgt für unsere Schuld. Er trägt die Strafe, die wir verdient hätten. Der du den Feind bezwungen, den Himmel aufgetan. Dir stimmen unsere Zungen ein Halleluja an. Im Himmel und auf Erden ist alle Macht nun dein, bis alle Völker werden zu deinen Füßen sein, bis die von Süd und Norden, bis die von Ost und West sind deine Gäste worden bei deinem Hochzeitsfest. Noch werden sie geladen, noch gehen die Boten aus, um mit dem Ruf der Gnaden, also mit dem Ruf zu Jesus, zu füllen dir dein Haus. Es ist kein Preis zu teuer, es ist kein Weg zu schwer, hinauszustreuen dein Feuer ins weite Völkermeer. Ins Meer der Völker hinauszurufen, das Evangelium von dem Licht Jesu, das die Finsternis der Schuld besiegt. Und dann heißt es am Ende, o sammle deine Herden dir aus der Völkerzahl, dass viele selig werden und ziehen zum Abendmahl. Schließ auf die hohen Pforten, es strömt dein Volk heran, wo noch nicht Tag geworden, da zünd dein Feuer an. Ja, das ist das Lied des Lammes. Und wir wissen, das Völkerchaos wird weitergehen. Bis Jesus wiederkommt, das Völkerchaos wird weitergehen. Wir wissen, es wird nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Das wissen wir. Aber an jedem einzelnen Tag, der bis dahin vergeht, immer noch nach der Sintflut, an jedem einzelnen Tag können Menschen aus allen Völkern, an jedem einzelnen Tag kannst du vor Jesus niederknien und persönlich mit einstimmen in das Lied des Lammes. Herr Jesus Christus, wir loben dich dafür, dass du das Lamm Gottes geworden bist für uns, dass du dich hingeopfert hast in die Schmerzen in das Sterben, in die Last unserer Schuld, die ganz auf deinen Schultern lag. Wir preisen dich dafür, dass wir nach der Sintflut leben dürfen, dass es weitergegangen ist, weil der Schöpfer, weil der Vater im Himmel wusste, dass er dich schicken würde und dass du alles gut machen wirst. Für diejenigen, die voller Dankbarkeit und Beschämung einstimmen in das Lied des Lammes. Danke, dass du die Geschichte der Völker kontrollierst, allmächtiger Gott, dass du souverän bist. Dass wir als deine Gemeinde nicht ausgeliefert sind, den Wirren der Völker und ihren Potentaten, sondern dass wir geborgen sind bei dir. Und so lass uns aus dieser Geborgenheit heraus unseren Auftrag Tag für Tag wieder annehmen und hineingehen in die Völkerwelt und das Feuer deines Evangeliums dort hineinrufen, bis du wiederkommst. Du lieber, guter, allmächtiger Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.